Euch, danach Kaffee und Kuchen.
Vielleicht ganz kurz vorher noch eine Ansage. Wurde schon gesagt, hier sind DVDs, damit ihr wisst, was da drauf ist. Das Seminar von heute ist auf diesem DVD Einfluss vernünftige Spiritualität auf Gemeinde und Gesellschaft. Vielleicht mehr evangelistisch, das heißt für Außenstehende, wäre ein DVD wie diese, Esoterik, ein anderer Weg zu Gott. Da erzählt am Ende meine Frau Elke ihre Geschichte, wie sie aus der Esoterik Christin geworden ist. Das ist vielleicht eher zum Verschenken an Außenstehenden. Meine Geschichte ist mir auf diesem DVD Buddhismus und Christentum, Wege zum gleichen Ziel, ein Vergleich Buddhismus und Christentum, viel über den Dalai Lama. Das war in dem Jahr 2007, als der Dalai Lama in Hamburg war und ich dann sprechen durfte über Buddhismus und ich auch mein persönliches Zeugnis am Ende hier erzähle. Das zu den DVDs. Also das ist etwas, was wir immer mehr merken, dass Menschen nicht mehr lesen, sondern nur noch schauen. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben es natürlich lieber, wenn Menschen lesen. Das ist viel wichtiger, das geht auch viel tiefer. Aber bevor Sie gar nichts tun, dann schauen Sie doch lieber dann etwas Gutes an. Zweiter Teil, wir wollen jetzt die Ziele des neuen Zeitalters, Ziele des New Age beschreiben. Und ich fange einfach mal mittendrin an. Wir haben in dem ersten Teil gesagt, dass es ganz zentral um Energie geht, um Wirkung. Und das ist ja, man könnte sagen, auch zusammenhängend mit einem Gottesbild. So haben wir 7 Ziele des neuen Zeitalters mal aufgelistet und die findet man nicht in einem Buch, denn New Age hat kein heiliges Buch, aber man kann das, man könnte sagen, zwischen den Zeilen in den unterschiedlichen Büchern und Vorträgen einfach herausholen. Das bindet alle diese esoterischen New Age-Richtungen zusammen. Das Ziel sei, dass man eigentlich ein ganz neues Gottesbild erschafft. Ein Bild, was damit zusammenhängt, dass es um einer unpersönlichen, kosmischen, universellen Kraft geht. Und diese Kraft sei in allen Menschen und in allen Dingen. Und für diese Kraft soll man sich schlicht öffnen. Wenn man von kosmischer Kraft spricht, dann muss man ja wissen, dass kosmische Kraft aus Sicht der Esoterik zunächst mal unpersönlich sein soll, dann soll diese Kraft jederzeit verfügbar sein. Man muss sich nur recht dafür öffnen oder die richtige Übung tun und dann wird diese Kraft schlicht kommen in einem aus dem Kosmos. Und diese Kraft soll auch göttlich sein, wird von einer göttlichen Kraft gesprochen. Der Mensch soll sich aber auch ganz und gar mit ihr vereinigen können und auch sollen. Das ist das Ziel. Es geht ja so um eine Verschmelzung mit dem Göttlichen oder auch mit Gott. Hier kommen wir zum Thema Mystik. Geht es um eine Einheitserfahrung. Und das ist auch gedacht mit dieser kosmischen Kraft. In der New Age-Bewegung glaubt man, dass es wohl andere Wesen gibt, die auch wiederum zugänglich sind, man könnte sagen, in einer Sphäre des Kosmos, da gibt es Götter, Göttinnen, Engel, Elfen, aber auch manche böse Wesenheiten wie Dämonen, manche böse Geister. Da muss man natürlich ausweichen, sich öffnen für den Guten oder wenn man weiterdenkt, dann ist das alles wieder eins, das heißt, das Gut und Böse gehören zusammen, das werden wir nachher auch noch sehen. Nun, was hier alles durchdrängt, ist diese universelle kosmische Kraft. Und da soll man sich veröffnen. Man glaubt, dass Engel und Elfen zum Beispiel diese Kraft mehr in sich tragen und deswegen können wir von Engel und Elfen lernen. Die Bibel lehrt aber vielmehr, dass Gott, ich habe es betont, im ersten Teil im Himmel wohnt und thront, dann wir Menschen auf Erde und zwischen Himmel und Erde, gibt es tatsächlich diesen Bereich des Kosmos oder, wie es in Epheser 2 gesagt wird, besser gesagt, diese Sphäre der Luft. Da heißt es, ihr lebtet nach der Art dieser Welt. Das Wort Welt übersetzt das griechische Wort Kosmos. Nach kosmischer Art lebtet ihr also unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werke ist. Zwischen Himmel und Erde gibt es diesen Bereich der Luft, da herrscht maßgeblich ein Geist und unter ihm ein Heer des Himmels von Dämonen, Kräften, Mächte, da gibt es eine ganze Hierarchie, auch angedeutet in Epheser Kapitel 6. Die New Age-Bewegung ist von verschiedenen Autoren beschrieben. Eine bekannte Autorin ist Marilyn Ferguson, sie ist inzwischen verstorben. Sie hat das Buch, kam in 1976 heraus, Die sanfte Verschwörung, geschrieben. Und sie sagt, dass diese ganze Bewegung vorangetrieben wird von einem neuen Geist. Und sie meint dann auch wirklich ein Geistwesen, nicht nur eine Denkrichtung. Und sie hat das so festgestellt, dass sie damals schon anfing, Vorträge zu dieser Thematik zu halten. Und dann kamen an unterschiedliche Orte unterschiedliche Menschen zu ihr und sagten, genau diese Gedanken habe ich auch schon gehabt. Und dann stellte sie fest, aha, hier wirkt ein Geist, der an unterschiedliche Orte Menschen gleiche Gedanken eingibt. Und das werden wir dann auch immer wieder feststellen, wenn wir auch reden über diese ganze Thematik, dann merken wir, dass Menschen meinen, sie seien ganz originell unterwegs, und sie haben ganz eigene Gedanken und dann sagen wir schlicht, ja, was sie da sagen, das ist eigentlich New Age. Ja, ich bin kein Esoteriker, ich will gar nicht. Aber dann sagen wir, diese Gedanken sind genau in diese Richtung, in diese Spiritualität, dass in dieser Art denken ganz viele Menschen. Und manchmal braucht es auch Aufklärung darüber, dass unsere Gedanken nicht so originell sind, wie wir denken. Es ist einfach nicht so. Marilyn Ferguson stellte das fest, es ist ein Geist am Werke und diesen Geist wird letztlich, sagte sie, alle Bewegungen, die noch unterschiedliche Strömungen in Gesellschaft darstellen, zusammenführen in einem, zu einem Ziel vorantreiben. Zweite Ziel des New Age.
Ja, die meisten Menschen können sich gar nicht vorstellen, dass es überhaupt Ziele gibt in der Esoterik. Die meisten Menschen denken, ach, das ist doch nur Wellness, schöne Düfte, Massagen, Entspannung und schöne Musik und was da noch sonst alles dazugehört. Aber es gibt eben diese konkreten Ziele und es ist auch Sinn und Zweck unserer Vorträge, dass wir eben diese Ziele genau bekannt machen. Denn häufig denken Menschen, ach, was die jetzt wieder alles sagen, was wir wieder alles nicht dürfen. Es geht uns nicht, wenn wir hier sprechen, nicht darum, zu sagen, das und das und das, das dürft ihr alles nicht machen. Sondern wir möchten mit unserer Aufklärung einfach sagen, ihr müsst das wählen, ihr müsst schauen, wie wollt ihr Jesus Christus nachfolgen. Wenn ihr die Ziele kennt, dann kann ich mich besser entscheiden und kann besser sagen, bevor ich das mache, was mir bis jetzt immer gut getan hat. Ich weiß aber, das hängt mit einem bestimmten Ziel zusammen. Dann tue ich das lieber nicht. Und das ist eigentlich, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich die Ziele merkt. Wo wollen sie hin mit uns? Ja, das ist ein ganz wichtiges Ziel, Abschaffung des Schöpfer und Erlöser Gottes. Wir haben heute Morgen dieses Gleichnis gehört, was Jesus gesagt hat, und wir, lasst uns den Sohn umbringen, dann ist das Erbe unser, wurde da gesagt. Und man kann wirklich sagen, da ist man jetzt ganz, ganz klar damit beschäftigt. Die entsprechende Literatur drückt das dann auch aus. Da gibt es zum Beispiel eine sehr bekannte New Agerin oder Esoterikerin, sie heißt Barbara Wödisch. Sie hat ein Buch geschrieben, Die neue Zeit ist jetzt. Und die neue Zeit soll ja angebrochen sein, ungefähr mit dem Jahr 2000. Und in diesem Buch, sie hat es aufgeschrieben, aber der Inhalt wurde durchgegeben von einem Geist. Das sagt sie auch. Und dieser Geist heißt Sananda. Und dieser Geist sagt dann Folgendes. Ich möchte euch mitteilen, dass es nicht auf den Erlöser zu warten gilt. Also dieser Geist, wir werden das nachher noch hören, ganz klar, behauptet von sich, Jesus Christus gewesen zu sein. Richard Dawkins, den haben wir schon gehabt heute, da, der ist ganz klar, ist es da erkennbar, dass es darum geht, diesen Schöpfer und Erlöser Gott abzuschaffen. Aber auch in Kirchen findet man immer mehr Aussagen, wo es konkret um diesen ganz bestimmten Gott geht, der da irgendwie abgelehnt wird. Wir fanden ein Zitat von diesem Superintendenten der evangelischen Kirche, Burkhard Müller, da die Welt durch Evolution entstanden ist. Also hier wird schon mal der Schöpfergott schon mal gleich ganz gar nicht ausgesprochen. Heißt es, muss man das Reden über den Schöpfer und die Schöpfung ändern? Und dann heißt es, ich glaube nicht an den Allmächtigen. Ja, es gibt ein weiteres Ziel. Und wenn man diesen Schöpfergott abschafft, dann ist es selbstverständlich, da muss was anderes an die Stelle rücken. Esoteriker sprechen sehr, sehr viel von Gott. Und man weiß überhaupt nicht genau, wen sie da wirklich meinen. Ich glaube, sie wissen es selber nicht. Aber mir wurde damals immer gesagt, du kannst Gott sagen, aber du musst es nicht. Du kannst genauso gut sagen, kosmische Energie, Urkraft, Lebenskraft, Bewusstsein. Und das Wort Bewusstsein ist heute ganz, ganz von großer Bedeutung für die Zukunft unserer Welt. Also, wenn man diesen Schöpfergott abschafft, dann setzt man natürlich den Menschen an die Stelle. Ihr werdet sein wie Gott. Und da soll sich der Mensch seiner letzten Wahrheit bewusst werden, nämlich heißt es, er hätte eine göttliche Natur und darüber müsste er sich bewusst sein. Und wenn er das wäre, dann könnte er die göttlichen Kräfte in sich entfalten. Und so heißt es dann zum Beispiel auch bei einem sehr bekannten Esoteriker, ein Mensch, der schon viele, viele Bücher geschrieben hat, nämlich Eckhart Tolle. Er sagt, Christus ist dein Gottwesen oder dein Selbst. Also mit anderen Worten, er spricht hier zu allen Menschen, nicht nur zu Menschen, die Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben, sondern er spricht hier zu allen Menschen und er sagt, dein göttlicher Kern ist Christus. Es ist das Christusbewusstsein, das du in dir hast und das hat jeder Mensch. Und darum kannst du auch eines Tages so werden wie Christus. Und da gibt es natürlich auch wieder von diesem Sananda und jetzt dieses Zitat von ihm. Hier spricht Sananda, ich war einst der historische Jesus. So heißt es in dem Buch. Ich spreche zu euch, um das Bewusstsein des Ich Bin, des Christus in euch zu aktivieren. Also ihr müsst das alle lernen. Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann seid ihr noch auf einer unteren, niedrigeren Bewusstseinsebene. Es geht dann noch weiter. Ihr seid würdig zu erkennen, dass ihr in Wahrheit das Alleine, der Christus und auch die Quelle selbst seid. In euch liegt die ganze Schöpfung bereit. Und da gibt es viele, viele Methoden, mit denen die Menschen anfangen sollen, das zu lernen. Zum Beispiel Methoden mit Fantasiereisen. Fantasiereisen sollen ja zum einen erstmal nur zur Entspannung sein für viele Menschen. Sagen, schließ mal deine Augen und dann stell dir mal vor, na, du siehst jetzt eine Tür und dann gehst du da mal raus und so weiter. Und dann liegst du vielleicht am Strand und du riechst und du schmeckst und weiß ich was alles. Und das ist der Anfang. Es wird darunter verkauft, dass es Entspannung ist. Aber letztendlich fangen wir an, uns innerlich zu visualisieren, also vorzustellen, wie wir unsere eigene Welt kreieren. Und hinterher, wenn diese Reise zu Ende ist, dann haben alle Leute das Gefühl, ich fühle mich wirklich wie am Strand gewesen zu sein. Ich habe neue Kraft bekommen, ich bin ruhiger geworden. Und so steigt man ganz allmählich ein darin, dass wir letztendlich fähig werden sollen, Kräfte in uns zu entwickeln, die wir eigentlich nicht haben.
Diese Marilyn Ferguson hat in ihrem Buch Die sanfte Verschwörung auch gesagt, dass diese neue Sichtweise der Transformation, ein zentrales Wort, Transformation, Ausdruck verliehen wird durch Bücher, Vorträge, Schullehrpläne, Gesetze und Medien. Also da geht man umfassend vor. Wir haben Schullehrpläne mal unterstrichen, weil es so offensichtlich ist, dass das jetzt vorhanden ist. Die Pläne sind so klar beschrieben, Lehrer müssen manche konkret esoterische oder new-age Elemente mit einführen. Die meisten erkennen das gar nicht. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das genau das hier, wird ein anderes Gedankengut eingeführt. Transformation ist übrigens etwas, was ja dann im Bewusstsein stattfinden soll. Hier eine Art, wo es heißt, Matrix-Transformation, das sei eine Bewusstseinstechnologie. Interessant, diese Aussagen, es hat immer etwas Technisches, etwas Wissenschaftliches und dann geht es auch um Spiritualität, diese Kombination finden wir immer vor. Und hier heißt es, Bewusstsein erschafft Realität. Das heißt, wir haben ja ein göttliches Bewusstsein und nun sind wir dazu fähig, unsere Welt umzugestalten. Und das wird praktisch da geglaubt. Es ist übrigens hier interessant zu sehen, dass es sehr einfach zu lernen ist, es ist unkompliziert und es hat zum Teil umwerfende Folgen, steht hier dann drin. Also diese Frau fällt ja hinten rüber, nachdem sie berührt wurde und eine Art Bewusstseinsänderung erlebt und dann zurückfällt. Wir finden das auch in manchen christlichen Kreisen zurück. Wenn ich das dann sehe, dann kriege ich manchmal einen Schrecken, weil wir das ja alles in der Esoterik schon erlebt haben. Und die meinen, das sei alles neu und sei alles nur von Gott. Ziel des neuen Zeitalters sei es, auch ein Paradies auf Erden zu schaffen. Und das geht dann, wenn wir göttlich sind und Realität erschaffen können. Und diese Realität, dieses Paradies soll natürlich Frieden beinhalten. Es sei ein Friedenszeitalter. Und so soll dann auch als Frieden natürlich eine Weltreligion und eine Weltregierung zusammengestellt werden, denn wenn die Nationen und die Religionen gegeneinander kämpfen, kann es ja keinen Frieden geben. Deswegen ist das einer der wichtigen, auch politischen Pläne, diese ganze Bewegung. Und wir sehen, wie schon dass alles vorgedacht wird, wie immer mehr zusammengefügt wird. Nun ist die EU eine Einheit und ganz einheitlich sind sie noch nicht, aber trotzdem treten sie immer mehr so auf und es wird irgendwann zu einer globalen Regierung kommen, die alles beurteilt, richtet und so weiter. Und da läuft ja alles durcheinander. Da gibt es die Weihnachtssterne und Buddha zusammen. Wir wollen uns einen Namen machen. Das ist, was schon damals gesagt wurde, 1. Mose 11, 4, als in Babylon eben diesen Turm gebaut wurde, wo man sagte, wir wollen gegen Gott, wir wollen zusammen eine Macht darstellen, so etwas von, wir brauchen ihn doch gar nicht mehr. Nun, dass wir wollen uns einen Namen machen, diese eine Sache, die Sache, die unter dem Himmel geschah, steht quer entgegen das, was wir im Vater unser beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, also nicht unser Name, sondern dein Name. Also da gibt es schon mal einen enormen Unterschied, diesen Turmbau zu Babel, so wird er dargestellt, ein Künstler, ein Belge, und die ganze Erde, heißt es in 1. Mose 11, hatte ein und dieselbe Sprache. Es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene und sie sagten einer zum anderen, auf, lass uns Ziegel streichen. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. Auf, wir wollen. Wir machen das zusammen. Und da soll dann eben dieser Turm dabei rausgekommen sein. Dann heißt es, so wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Fläche der Erde zerstreuen. Nun, Gottes Reaktion damals, die Juden, die lachen dann immer, wenn es so an dieser Stelle heißt, dass der Herr herabfuhr. Er fuhr herab. Also er kam nicht von unten diesem Turm hochgelaufen. Also das Bild ist einfach interessant. Er fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen. Also er war noch immer weit über den Turm. Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Auf! Gegen den Auf der Menschen. Hier ein Auf Gottes. Lasst uns, da mag ich den ganzen himmlischen Heerscharen der Engel angesprochen haben, oder vielleicht die Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn, Heiligen Geist. Also auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren. Und so geschah es, dass die Sprache von dort aus verwirrt wurde. Nun, diesen Turmbau zu Babel soll jetzt wieder aufgebaut werden. In Straßburg, man hat es vielleicht schon gesehen, dieses Gebäude ist genau nach diesem Prinzip des Turms zu Babels aufgebaut. Das ist bewusst so gemacht. Man hat sich dieses Bild vor Augen gemalt und man kann es ja hier nochmal sehen. Hier heißt es Europe, many tongues, one voice. Viele Sprachen, eine Stimme. Wir haben zwar noch viele, viele Sprachen, aber wir bilden doch jetzt eine europäische Stimme. Das ist, was man jetzt hier eigentlich ideologisch vorhat. Und diese ganze Einheitsgedanke fand damals schon in Rom statt. Rom war damals, Paulus macht das auch klar, in seiner Ansprache oder seinem Brief an den Römern, dass Rom das neue Babel sei. In römisches Reich sprach man eben Griechisch. Da gab es diese unglaubliche Möglichkeit, über Griechisch, man könnte sagen, die ganze Welt auch zu evangelisieren, positiv auch gesehen. Was ist dann heute die Weltsprache? Und ich war in China, die behauptete natürlich Chinesisch. Also sprachen nicht viele Leute Englisch dort. Eher ganz, ganz wenig. Also sie sind immerhin ein Sechstel oder fast ein Fünftel der Bevölkerung. Aber nun, wenn man sich natürlich bewegt in dieser Welt, dann spricht man eben Englisch. Und das ist auch eine Möglichkeit, über diese Sprache vieles oder vielen zu erreichen. Der Kaiser wurde damals als Gott verehrt. Nun, da machte Paulus klar in Römer 1, 25, ich habe es schon zitiert, die Menschen verehrten das Geschöpf statt den Schöpfer. Das war unter Nero und Paulus war sich des bewusst, dass in dieser Zeit in Rom, man könnte sagen, der Kaiser genau diese Verehrung der Menschen, also sich als Gott auch erhob. Die angekündigte Reaktion Gottes in Römer 1, Vers 18 ist, denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her. Dann wird das Gericht über diese ganze Bewegung damals in Rom, diese ganze Welteinheitsregierung des großen römischen Reiches, vielleicht auch diese ganz eine Religion-Gedanke, die das damals auch schon vorhanden war. Aber es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Das ist die Situation, wo Paulus sich vorfand und er wusste damals, er ging in die Höhle des Löwen. Und er wurde von diesem Löwen letztlich auch umgebracht. Aber er war dazu bereit. Nun, vielleicht stehen wir als Christen auch ein Stück weit in diese enorme Spannung, dass wir sehen, wie diesen Löwen Höhle aufgebaut wird und wir leben mitten darin, aber Wir können dem nicht ausweichen und vielleicht sollen wir es auch nicht. Europe for all, hier nicht nur diese Einheitsgedanke, was Regierung angeht, sondern auch was Religionen angeht. All das gehört eben zu Europa heute. Ziel nochmals, eine Schaffung einer Weltreligion und die Erschaffung einer Weltregierung. Nun, damit sind vielen Bewegungen beschäftigt.
Ja, es geht natürlich auch in die Kirchen hinein, das haben wir schon mehrfach gesagt. Und der Martin, der war einmal eingeladen in der Schweiz, um einen Vortrag zu halten vor Bischöfen und Pfarrern und weiß nicht, also es ging alles um hohe Kirchenleute, die dort zusammenkamen und das Thema war eigentlich auch Buddhismus. Und er sollte aber seinen Vortrag halten, ich war Buddhist und er sagte immer, ich habe mich noch nie so einsam gefühlt wie auf dieser Konferenz. Er hatte das Gefühl, er wäre der Einzige, der klar sagt, ich war es und alle anderen spielten mit dem Gedanken, wie wird man dann wohl Buddhist? Und da trat ein Mann auf, dieser Nikolaus. Ah nein, Entschuldigung, das ist ja der EKD-Vorsitzende, es kommt jetzt gleich. Was? Ah, ich soll es überspringen? Was soll ich denn überspringen? Welches denn? Ja, genau. Da trat ein Mann auf und das war ein Jesuit war er und er hielt einen Vortrag. Auch, und zwar, er war auch Zen-Meister. Und er hat ein Buch geschrieben, Auf dem Weg des Zens als Christ-Buddhist. Ja, und er hat dann so ganz schön mit ganz liebevoller Stimme, weil Martin hatte gerade vorher seinen Vortrag gehalten und hatte vorher ganz klar gemacht, man muss sich entscheiden, entweder das eine oder das andere. Die beiden haben zwei völlig verschiedene Ziele, Buddhismus und Christentum. Und dann hat er ganz liebevoll gesagt, was redet ihr von entweder oder? Und kommt nicht viel mehr zu einem und? Ja, das war sein Angebot. Und man kann wirklich sagen, da geht es immer mehr hin. Wir sollen immer mehr das Gefühl bekommen, die anderen Religionen, die befassen sich eigentlich auch mit dem Gleichen. Ich erinnere mich, dass ja ein ökumenischer Kongress stattgefunden hatte und dass man dort mit Hindus und, soweit ich weiß, Muslim und Juden gebetet hat. Und da gab es einen Brunnen mit vier so Ausläufen, wo das Wasser rauslief. Und die gemeinsame Quelle war eben in dem Brunnen. Und es lief nur an verschiedenen Seiten raus. Ein Symbol, könnte man sagen, für diese Vermischung oder Zusammenfassung der Religionen. In der Esoterik ist das natürlich ganz klar. Und da zum Beispiel fanden wir dieses Buch, denn Christus lebt in jedem von euch, das haben wir ja schon gesagt. Und der Autor sagt dann Folgendes, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Jesus keine exklusive Stellung innerhalb des Christusbewusstseins einnimmt. Also es ist das Christusbewusstsein, es ist nicht der Jesus Christus. Und Krishna, Buddha, Mose, Mohammed, Lao Tse und viele andere sind im Bewusstsein dort mit ihm vereint. Und dann geht es weiter. Wenn es ihnen leichter fällt, sich an Buddha oder Krishna zu wenden, dann tun sie es. Jesus wird nicht beleidigt sein. Im Gegenteil, er wird sich freuen, weil sie seine Lehre der Einheit leben. Ja, und da kommen wir eigentlich zu einem weiteren Ziel, könnte man sagen, nämlich für dieses neue Zeitalter ein neues Jesusbild oder ein neuer Jesus Christus. Ein anderer Christus, kann man sagen. Jesus eben als ein hoher Weisheitslehrer, Christus als Bewusstsein oder als Kraft oder auch Energie. Man könnte sagen, Christus Energie, würden Esoteriker sagen. Und dann gibt es dann natürlich auch zahlreiche Aussagen, die Jesus Christus gemacht haben soll und Aussagen über ihn. Er soll also ein Musterbeispiel sein für die letztendliche Bestimmung des Menschen, nämlich für die göttliche Selbstverwirklichung. Hier müssen wir sehen, das Wort Selbstverwirklichung gibt es ja seit, weiß ich, 40 Jahren oder ist auf jeden Fall aufgekommen mit der New Age-Bewegung damals. Und dann haben noch alle Leute gedacht, es geht darum, dass wir uns selbst kennenlernen und vielleicht unsere Fähigkeiten und so weiter. Und die sollen wir irgendwie ausleben. Das wäre ja alles noch im grünen Bereich. Aber hier geht es darum, dass es Selbstverwirklichung dann stattfindet, wenn wir erkannt haben, dass wir einen göttlichen Kern haben und dass wir diesen göttlichen Kern entfalten. Jesus soll sein Wissen in Indien, Tibet oder auch in Ägypten bekommen haben und er soll die universelle kosmische Christuskraft durch Einweihung in 7 Stufen bekommen haben. Dann soll er gesagt haben, ich lebte, um das Potenzial der Menschen zu zeigen. Was ich getan habe, können alle Menschen tun und was ich bin, können alle Menschen sein. Er soll somit die Christusschaft aller Menschen verkündigt haben. Und man muss hier immer sehen, dass diese Dinge durchgegeben wurden aus der unsichtbaren Welt und Menschen haben es aufgeschrieben, in der Meinung, sie hätten tatsächlich von Jesus diese Botschaft bekommen. Wir werden noch sehen, dass sich das auch im Christentum verbreitet. Und da möchte ich vielleicht noch erst eins. Also Jesus in der Esoterik soll dann auch gesagt haben, geht hin in alle Welt und predigt den Menschen das Evangelium von der Allmacht des Menschen. Aber dieser andere Jesus, dieses Bild über diesen anderen Jesus dringt mittlerweile in alle Gemeinden ein, kann man sagen. Und wenn ich jetzt diese Autorin hier erwähne, dann tue ich das immer mit ein bisschen Zittern innerlich, weil ich weiß, dass diese Autorin in den Bestsellerlisten der christlichen Bücher schon, weiß ich, über einem Jahr oder wie noch länger, immer an erster Stelle steht. Und sie bringt immer etwas Neues auch heraus. Sarah Young. Und sie hat ja viele Andachtsbücher, aber ein Andachtsbuch, Ich bin bei dir. Und das ist in der Ich-Form geschrieben und es soll Jesus Christus gesagt haben. Ihre Botschaften werden alle in der Ich-Form geschrieben, genauso wie wir das eben aus den Büchern aus der Esoterik gehört haben. Und wie ist sie dazu gekommen? Sie hat ein Buch gelesen und das hieß God Calling, also Gott rufen. Und das war von 2 Frauen geschrieben und die haben es so gemacht, dass sie sich hingesetzt haben mit Stift und Papier und haben auf die Stimme Gottes gehört. Und die haben sie bekommen und dann haben sie angefangen zu schreiben, haben das aufgeschrieben. Und das fand sie so super, dass sie das auch gemacht hat. Sie auch irgendwann angefangen hat, sich hinzusetzen, zu hören und aufzuschreiben. Diese Frauen allerdings, die dieses Buch geschrieben haben, sind Esoteriker, Esoterikerinnen. Ob es gewesen ist, ja schon lange her. Vielleicht leben sie nicht mehr. Aber Sarah Young sagt auch über Jesus zum Beispiel, Jesus soll gesagt haben, ich bin über allem und auch in allem. Und der zweite Teil ist genau das esoterische Denken. Jesus in Bäumen, in Steinen, das ist die Christuskraft, im Menschen. Überall ist dieses Christusbewusstsein. Und dann sagt sie zum Beispiel, manchmal, soll auch Jesus gesagt haben, ja, kannst du mich in deiner Umgebung finden, einem singenden Vogel, im Lächeln eines geliebten Menschen, im goldenen Licht des Sonnenscheins, An anderen Tagen musst du nach innen blicken, um mich zu finden. Also, hier ist wirklich, man hat das Gefühl, es ist immer haarscharf an der Wahrheit. Aber dennoch, wenn man das ganze Buch mal liest, nicht als Andacht, sondern mal als Buch, dann wird man feststellen, hier ist ein anderer Jesus. Denn das Gericht zum Beispiel oder das Kreuz oder dass ich mich überhaupt für Jesus entscheiden muss, dass er überhaupt erstmal in mein Leben kommt, das kommt überhaupt nicht vor. Sie stellt Gott oder Jesus Christus im Grunde als verfügbar hin, könnte man sagen. Sauge das Licht meiner Gegenwart in dich auf, soll Jesus gesagt haben. Atme meine Gegenwart in tiefen Zügen ein. Ja, vielleicht soweit erstmal noch, dann, willst du das noch machen? Abschaffung des Gerichts? Oder soll ich das machen?
Ja, ich weiß nicht, für manche Leute ist das überhaupt nicht klar, dass sowas Jesus nie gesagt hat. Also ich habe sowas in der Bibel nirgendwo gesehen, dass Jesus seine Jünger beigebracht hätte, Atemübungen zu tun und etwas in sich aufzusaugen oder sowas. Diesen Wortlaut findet man überhaupt nicht. Also es ist ein völlig fremder Gedanke und in der Bibel geht es wirklich um eine Begegnung und um konkrete Gespräche mit Jesus und nicht um solche Art von Gegenwartserfahrungen. Und das ist eine ganz, ganz andere Richtung. Nun, siebte Ziel des neuen Zeitalters ist eben, dass man die Sünde abschafft und Gericht. Da hat ein bekannter Autor in seinem Buch Halbzeit der Evolution, Ken Wilber, gesagt über den Sündenfall, das Essen vom Baum der Erkenntnis war als solches nicht die Erbsünde, es bedeutete den Erwerb von Selbstbewusstsein. So schreibt er über den Sündenfall. Sie, das heißt Adam und Eva, so schreibt er, wurden nicht aus dem Garten Eden vertrieben, sie wurden erwachsen und verließen ihn freiwillig. Das lesen wir schon gar nicht in dem Bericht. Sie wurden herausgeworfen. Und dann heißt es in Klammern noch dahinter, übrigens sollten wir Eva für diese mutige Tat danken, statt sie zu schelten. Eine komplett andere Deutung einer gleichen Geschichte. Wir sehen, wie man natürlich dann auf ein ganz anderes Ergebnis kommt. Wenn dann Sünde keine Rolle mehr spielen darf, dann ist das gerade ein angenehmer Gedanke, dass man vorher im Paradies wie in einer Gebärmutter war und nun daraus geboren wurde und nun zum Selbstbewusstsein wachsen musste. So denkt er über die Entwicklung des Menschen. Dieses Sananda hat gesagt, befreie dich von den Vorstellungen der Schuld und Nichtschuld. Es gibt nur das eine strahlende Bewusstsein. Auch die sogenannten Bösen sind nichts anderes als unendliches Bewusstsein, als der vollkommene Ausdruck Gottes. Alles ist Gott, alles ist Bewusstsein, da gibt es keine Fehler. Nun, eine extreme Aussage. Diese Aussage klingt gut, aber sie ist nicht wahr.
Vielleicht ganz kurz, wie haben wir das auch gelernt, damals, als ich noch in der Esoterik war. Für die, die es nicht wissen, ich war etwa 10 Jahre in der Esoterik. Wie haben wir das gelernt, dass wir das glauben sollen, dass es keine Sünde gibt? Also das Wort wurde schon gar nicht ausgesprochen, wenn, dann ging es höchstens um Schuld. Aber auch das sollten wir nicht glauben. Wir haben Übungen gemacht, zu zweit sollten wir uns gegenüber sitzen. Und dann sollte immer eine Person sagen, ich bin nicht schuldig für dies und das. Und dann sollten wir alles aufzählen, wofür wir uns schuldig fühlten. Und da muss man sagen, da gab es viele Tränen, weil jeder hat einen Haufen gefunden, worüber er oder sie sich schuldig fühlten. Aber während wir dann also sagten, ich bin nicht schuldig für dies und das, oder ich fühle mich schuldig, so rum war es, ich fühle mich schuldig für dies und das, hat mir die gegenüber sitzende Person gesagt, du bist nicht schuldig für dies und das. Und wenn man das 10 Minuten gemacht hat, dann hatte man erstmal ganz schön viel schon ausgesprochen, wofür man sich schuldig fühlte. Da fühlte man sich schon ein bisschen erleichterter. Vor allen Dingen, wenn man immer zugesprochen bekam, dass man nicht schuldig war für diese Sache. Und wir sollten lernen, auch die dunklen Anteile in uns aufzunehmen. Da gibt es ja auch diesen bekannten Pfarrer Jürgen Fliege. Tritt er ja nicht mehr so viel im Fernsehen auf. Er sagte: Wer sagt, ich bin schuld, wird depressiv und stumm und schafft sich Neurosen. Und dann meinte er an anderer Stelle, für mich ist der, Jesus, nicht ans Kreuz gegangen und er nimmt auch nicht alle meine Sünden, die will ich behalten. Die Sünden sind der Misthaufen meines Lebens, daraus wächst etwas. Und das ist auch voll esoterisches Gedankengut, weil man nämlich glaubt, wir können ja alle aus unseren Fehlern lernen und die müssen wir sogar machen, damit wir wissen, wie wir in Zukunft damit umgehen sollen. Auch hier ein Zitat von Sarah Young. Wenn du mit deinem Verhalten unzufrieden bist, hast du oft das Gefühl, dass du meiner Liebe nicht würdig bist, soll Jesus gesagt haben. Aber du musst wissen, ich bin immer bei dir. Also hier noch einmal wieder, kein einziges Wort darüber, ja, wenn du das Gefühl hast, oder du, es stimmt vielleicht sogar, du hast Dinge getan, die gefallen mir nicht, tu Buße. Dann sind wir wieder miteinander versöhnt. Kommt nirgendwo vor. Brauchst du nicht. Jesus, ist immer alles gut. Egal, was du machst, wenn du mit dir nicht zufrieden bist, ich bin immer bei dir.
Ja, das sind, man könnte sagen, die Hauptziele, die wir zusammengestellt haben aus viel Literatur und Aussagen, Esoteriker, man könnte sagen, so zusammengefasst eine Idee, um ein bisschen zu wissen, wo geht es lang, welche Gedankengänge werden da nachgegangen. Nun, natürlich wissen wir es, es gibt Sünde. Und wenn, es auch Johannes sagt, also Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, das heißt, wir müssen es wirklich ehrlich zugeben und es ausdrücken. Ja, wir haben es getan, ich habe es getan, das bin ich. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist eine ganz andere Aussage. So, jetzt gehen wir in eine Pause. Ja? Esst nicht zu viel Kuchen. Also gerade so viel, wie gut ist, ja?